Ich freue mich, dass Sie heute gekommen sind. Das finde ich ganz wunderbar. Und deshalb möchte ich auch für diese liebe Einladung ganz herzlich danken. Das hat mich sehr gefreut und das ist wirklich ein großes Vorrecht, wenn man jetzt noch unterwegs sein kann und immer wieder weitergeben von dem, was man selbst im Wort Gottes gefunden hat. Und ich möchte einen Abschnitt aus dem Evangelium lesen, wenn Sie eine Bibel dabei haben. Ich rate Ihnen, nehmen Sie immer eine Bibel in den Gottesdienst mit. Einmal ist das in der ganzen Welt üblich, ob Sie in China in einer Hausgemeinde sind oder ob Sie in Afrika irgendwo sind, im Südsudan. Jeder Christ hat eine Bibel dabei und kontrolliert, ob das in der Bibel steht, was der Prediger sagt. Glauben Sie nur den Prediger nicht zu viel, sondern forschen Sie täglich in der Schrift, ob sie so verhält, wie gepredigt wird. Darum, Markus 2, Vers 1 bis 12. Markus 2, Vers 1 bis 12. Wir wollen ein Wort Gottes zugrunde legen, auch hier heute Abend nicht unsere Überlegungen haben, sondern was uns das Wort Gottes sagt. Nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass Jesus im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und Jesus sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu Jesus, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu Jesus bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo Jesus war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, die Matratze herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist ein Hammer, der hat ja gar nicht danach gefragt. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn ist ja ein Wort, das im Daniel steht, Daniel 7, für den Weltenrichter. Das hat Jesus gern gebraucht, weil der Messias-Titel in Israel politisch so hochexplosiv war. Da hat Israel gleich einen Weltherrscher gemeint, der sie vom Römerjoch befreit. Jesus wollte nie in die politische Ecke. Darum hat Jesus den wunderbaren Titel aus dem Daniel-Buch vom kommenden Weltenrichter genommen, was das Gleiche aussagt. Das ist der Messias natürlich. Dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, auf Erden sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm seine Matratze und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. Große Massen Menschen drängen sich. Warum? Nicht nur in diesem Haus, es muss ja eine wahnsinnige Menge Menschen gewesen sein. Um das Haus stehen sie rum, darum konnten ja die Helfer diesen Gelähmten gar nicht zu Jesus tragen. Da war gar kein Durchkommen mehr möglich. Was hat denn die Leute so elektrisiert, dass es solch einen Auflauf gibt? Natürlich, da muss irgendeine Sensation sein, was die Nerven reizt. Gucken Sie mal nach, was los war. Was war denn die Attraktion, dass so viele Leute kamen? Jesus. Wissen Sie, dass Jesus die größte Attraktion ist, die es überhaupt gibt? Das Allerwichtigste, was wir Menschen sagen können. Im ganzen Evangelium kommt das immer wieder. Die Menschen laufen zusammen, weil sie wissen wollen, wer der wäre. Was ist das mit Jesus? Und auch die ungläubigen Menschen werden mit der Frage nie fertig. Also bei uns in der evangelischen Kirche erzählen mir immer wieder Leute und sagen, das ist ganz komisch, sie waren in manchen Gottesdiensten und da fällt der Name Jesus überhaupt nicht. Ich habe noch mal bei Martin Luther gelesen, der schreibt in einer Predigt zu Johannes 3, Vers 16, Sie kennen die schöne Stelle, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eigenen Sohn dahin gab. Schreibt Martin Luther, alle Predigten, die gehalten werden, müssen immer auf das eine hinauflaufen, von dem wunderbaren Geheimnis von Jesus zu reden. Und alles, was darüber hinausgeht, ist nicht wichtig. Aber damals sind die Menschen zusammengelaufen, das ist heute noch so. Jesus ist die größte Attraktion, die wir in einer christlichen Versammlung haben. Ich weiß, dass junge Leute heute gerne sagen, ja, also, ich möchte meinen Mitschülern in der Schule oder meinen Berufskollegen gern etwas von Gott sagen. Ich sage immer, ach, liebe Leute, Gott, da stellt sich irgendjemand ein Feld-, Wald- und Wiesengott vor, so wie der Hitler vom Herrgott sprach oder die Hindus von ihren 300 Millionen Göttern reden oder von ihrem Buddha und Allah und da stellt sich etwas anderes vor. Wenn er redet, redet er von Jesus, was euch Jesus im Leben bedeutet. Und dann wissen die Leute gleich, im Namen Jesus ist ganz viel verbunden. Da geht es um unsere Schuld und unsere Versöhnung mit Gott. Da geht es um die Durchbrechung des Todes. Und darum ist das Thema so wichtig, dass wir von Jesus reden, weil wir mit Jesus etwas aussagen und anderen mitteilen können. Und dann kommt auch wieder heute so eine Not, wenn wir wieder mit jungen Christen sprechen, sagen sie, ich möchte eigentlich nicht so direkt mit dem Thema anfangen. Haben Sie auch schon gehört, dass viele sagen, ich möchte warten, bis die Leute anfangen, mich zu fragen. Was sollen die fragen? Aber wenn ich den anderen vielleicht zeigen kann, wie gut ich lebe, dann sage ich, lebst du gut? Glaubst du, dass die anderen meinen, wie du so frisiert bist oder wie du die Schuhe putzt? Kommen sie, ach, du bist so toll. Und dann fragen sie, warum du so toll bist. Dabei ärgern sich doch die anderen über die Christen laufen. Die fragen doch gar nicht. Und was heißt denn das? Ich möchte denen was vorleben. Was willst du denn vorleben? Meist machen wir doch Schande in unserem Glauben. Wir sind doch Leute, die oft versagen. Und darum ist das immer gut. Ich bin so froh, dass ich den Leuten sagen kann, stoßt euch nicht an mir, ich falle euch auf den Wecker, ich ärgere euch. Aber ich bin so froh in meinem Leben, ich habe Jesus gefunden, der mein Leben heilt. Ich brauche jeden Tag die Vergebung von Jesus. War ich so froh meinen Töchtern gegenüber. Wissen Sie, wir waren eine wunderbare Familie. Ich habe meiner Frau zu verdanken, die es toll gemacht hat, auch die Erziehung. Aber was bleibt meinen Kindern schuldig? Und wenn unsere Kinder heute so erzählen, da stehen mir die wenigen Haare noch zu Berge, wie die sagen, wie sie sich natürlich über die Eltern geärgert haben. Und wie froh war ich, dass ich ihnen sage, du, nicht mich angucken, guck Jesus an. Der ist in meinem Leben die große Kraft, nicht ich. Und das ist so wichtig, dass wir wieder das Thema richtig setzen und sagen, nicht von mir reden und von mich anschauen, sondern ich möchte von Jesus. Und das ist das Allergrößte, was wir haben. Übrigens, wenn ihr mal richtige Freigeister kennenlernen wollt, also Logenbrüder oder Humanisten oder Anthroposophen oder sonst Leute, die sagen, ich bin Atheist. Also ich bin immer wieder beschämt, wie die oft einen hohen moralischen Standard haben. Das ist nicht so einfach, dass wir uns da hinsetzen und sagen, wir können da Christus vorleben. Sondern wir müssen den Mund aufmachen und von Christus reden, von Jesus reden, der Christusgott ist, der Messias ist. Und wir brauchen Jesus gar nicht attraktiv zu machen. Das habe ich auch am Anfang meiner Predigtätigkeit gemeint. Ich muss zu den Leuten kommen und ein nettes Gesicht machen. Und sagen, ach, ist das mal ein netter Kerl. Ach, ist das ein lieber Mensch. Und sage, jetzt habe ich noch einen stinkenden Hering zu verkaufen. Der ist ein bisschen verwest. Und dann komme ich und hole die Bibel raus und sage, bis ich gemerkt habe, es ist ja umgekehrt. Das, was attraktiv ist, ist das Evangelium von Jesus. Da müssen wir die Akzente wieder richtig setzen. Und hier steht's, warum kamen die Leute, warum trinken sie, was hat denn Jesus gemacht? Jesus hat keine Wunder gemacht, wo die Leute sich trinken. Er predigte das Wort. Und noch nichts dazu. Nichts zum Glotzen, nichts zum Erregen der Nerven. Er predigte das Wort. Welches Wort? Ja, das Wort. Das Evangelium. Das Evangelium war, kehrt um. Bei uns ein bisschen blöd mit dem deutschen Wort Buße, das ist seitdem die da immer diese Zahlkarten hinter den Scheibenwischer stecken immer so ein blödes Wort mit dem Bußgeldbescheid und so weiter. Aber das, was Jesus geprägt hat, was, es gibt eine Umkehr. Man kann Steuer rumreißen, bringt euer Leben mit Gott in Ordnung. Dann hat Jesus so klar gesprochen, dass man im Leben mit der Sünde nicht glücklich wird. Und Jesus hat das bis in die letzten Verästelungen hinein ausgelegt. Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen. Das zerstört und zerbricht dein Leben. Und mit der Lüge in deinem Leben, das hat gar keinen Wert. Und wenn du deinen Freund hast, dann bist du ein Mörder und ein Totschläger. Klar hat Jesus geredet. Und die Leute kamen zusammen, weil diese klare Jesusrede sie fasziniert hat. Aber wie klar hat Jesus gesprochen von der Liebe des himmlischen Vaters? Das gibt's ja überhaupt nicht. Dass der Heilige Gott, dem wir uns gar nicht nahen können, von Liebe brennt und seinem verlorenen Sohn nachschaut. Wann kommt er denn endlich zurück und dann ihn in die Arme nimmt? Wo gibt's denn sowas? Wird kein Vater tun in dieser Welt, was Gott tut. Und das Wort, das Jesus predigt, ist ein attraktives Wort, ein Wort, das man überhaupt nicht verstehen kann, das immer wieder ganz neu ist. Und das ist so gewaltig. Und dieses Wort hat ja ein Geheimnis, dieses Bibelwort, dieses Jesuswort, dieses Gotteswort, dass es mächtig und kräftig ist. Dieses Wort Gottes fährt durch und noch viel tiefer als nur in unser Gewissen. Das verändert unser Leben. Und in dem Wort Gottes ist was drin. Wie oft bin ich bei Menschen gewesen, wo ich dachte, ach, die sind doch jetzt in solchen Schmerzen drin, in Hoffnungslosigkeit. Was bin ich an Gräbern gestanden, wo Eltern ihre Kinder begraben haben. Was soll ich da reden, ein Trostwort? Und das war auch so furchtbar, wie die zusammengebrochen war. Und dann sagt man ein Gotteswort. Christus spricht, ich bin die Auferstehung, das Leben. Und dann sagen Hörer, ja, das ist wahr. Und das gibt mir Frieden. Wie ist es möglich, dass dieses Wort Glauben schafft? Dass dieses Wort Gottes etwas bewirkt. Die größte Attraktion, die wir haben, ist Bibelwort. Ich kenne im ganzen Bibelwort keinen Widerspruch. Wenn Sie irgendwo einen haben, kommen Sie, dann reden wir drüber. Mag Stellen geben, die wir nicht verstehen. Aber dass Sie an diesem Bibelwort können Sie suchen, wo Sie wollen. Da kriegen Sie einen Trost, wie Ihnen kein Mensch einen Trost geben kann. Eine Gewissheit, einen Frieden. Sie kommen zum Glauben. Und deshalb sind die Menschen in großen Massen zusammengeströmt und hörten das Wort, denn Jesus predigte gewaltig, das heißt mit Vollmacht. Das heißt, das hat etwas bewirkt und nicht, wie wir so schwätzen und nicht, wie die Schriftgelehrten, wie es da heißt, sonst wie die Bibelleute sonst reden, sondern das redete Jesus mit einer großen Kraft und Vollmacht, dass es durchdrang. Aber jetzt tritt etwas anderes ein, die Krankheit. Was ist die Krankheit? Sie wissen alle, was Krankheit ist. Es gibt ja keinen Menschen, der nicht mit der Krankheit zu kämpfen hat. Ich hatte mal einen, der kam zu uns, wir hatten unseren Entwicklungsdienst, der wollte als Krankenpfleger nach Afrika gehen und der sagte, ich werde gar nicht krank. Auch so 22, er sagt, ja, auf was gründest du? Er sagt, aber wenn ich glaube, werde ich nie krank. Dann sage ich, mein lieber Mann, werd mal 50, dann redest du ganz anders. Er sagt, ich muss nie zum Zahnarzt. Oh, das wäre ja herrlich, wunderschön, wenn dir das ja geschenkt wäre. Aber die meisten, ja schon die Kinder haben ja furchtbar mit der Krankheit zu kämpfen. Und geh doch mal zu den Alten. Ich kann ja keinem von euch wünschen, dass er alt wird. Was ist das so? Wenn es hochkommt, so sind es 80. Ein Leiden ohne Ende und ein Pflegeheim. Was ist das für ein Elend mit der Krankheit? Und was wird gelitten und geseufzt mit der Krankheit? Was wird da ausgehalten? Das Allerschlimmste, was Menschen aushalten müssen, sind ja Schmerzen. Und Schmerzen können einen so mürbe machen, dass man gar nicht mehr weiter kann. Und die Krankheiten werfen uns aus der Lebensbahn. Wenn Sie mal in Ihrem Leben zurückschauen, Ihr ganzer Lebensweg ist entscheidend geprägt durch die Krankheiten. Das sind die großen Wendepunkte ihres Lebens gewesen, wo man wieder ganz neu angesetzt hat, wenn Gott einem noch einmal den Raum gab zum Leben, was das auch gewesen sein mag. Oder wenn junge Leute schon im Kindesalter schwer krank waren. Meine Frau dreimal von den Ärzten aufgegeben, was das ist für ein Leben. Und dann hat Gott nochmal das Leben geschenkt. Was ist das? Und wenn man das ergreift, das ist die Todesmacht, die über dieser Welt liegt. Und das ist ja für uns ganz wichtig. Wir Christen haben ja die Todeslinie noch nicht überschritten. Das ist diese Sache, das müssen wir alles noch. Und das wird die letzte Bewährungsprobe deines Glaubens sein, da hinüberzugehen. Das kannst du vorher lang dir theoretisch ausdenken, wie das sein wird, das Sterben. Und nachher kann ich nur sagen, Herr Jesus, mach's nur mit meinem Ende gut. Und du musst mich durchtragen, weil das die letzte Bewährung meines Glaubens ist. Wir sind noch nicht dort in der Ewigkeit. Wir leben noch hier im Todesschatten. Und der letzte Feind, der überwunden wird, ist der Tod. Der steht noch bevor. Und wie viel wird in der Bibel erzählt? Weil Jesus ein Auge hatte für die Kranken, das dürfen Sie wissen. Jesus ist den Kranken ganz besonders nah, den Zerbrochenen, denen, die zerschlagenen Gemüte sind. Wie schwer ist das auch bei denen, die in Depressionen fallen? Ich habe vor ein paar Tagen mit einer Frau ein Gespräch geführt, die in einer Versammlung ist, und da heißt es auch, das wird jeder gesund und so weiter. Und dann habe ich gesagt, ja, haben Sie noch nie andere Erfahrungen gemacht? Ja, ich habe neulich eine Kollegin mitgebracht, die ist schwer depressiv. Und dann, wie ging das aus? Und nach viermal, wie es keine Besserung gab, habe ich gesagt, sie sollen nicht mehr kommen. Hat das ja verheerend, wenn die christliche Gemeinde die rausstößt, die krank bleiben. Das finden wir in der ganzen Bibel. Trophimus ließ sich krank in Milet zurück. Auch dort gab es Krankheit. Beim Paulus ein Pfahl im Fleisch, den man tragen musste. Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt. Wir müssen uns mit der Krankheit auseinandersetzen. Aber Sie dürfen wissen, Jesus hat ein ganz besonderes Herz für Kranke gehabt. Er hat es wie magnetisch hingezogen zu den Kranken. Er hat sie aufgesucht. Er hat es bei ihnen geblieben und hat ihre Not getragen. Wie ist er zu den aussätzigen Asylen gegangen und hat sie berührt, die doch unberührbar waren. Und wenn man denkt dann im Tempel von Jerusalem, als das große Laubhüttenfest war, 7 Tage wurde gefeiert, waren Zehntausende von Menschen kamen zusammen, haben jubelnd ihre Lieder gesungen. Jesus ist am Hinterausgang vom Tempel hinausgegangen. Und jetzt kennen die Israel-Touris, wie das ja ist, wenn sie den Teich Bethesda kennen. Und das Jesus hinüber und ging dorthin in diesen Teich Bethesda, das heißt ja übersetzt das Haus der Barmherzigkeit, aber das war gar kein Haus der Barmherzigkeit, das war ein Haus des Egoismus. Irgendein merkwürdiger Aberglaube, dass wer zuerst da reingeht in den Teich, dass der gesund wird und der wo noch ein bisschen laufen konnte, am wenigsten braucht, das ist der zuerst hineingestiegen ist. Und Jesus steigt über diese Kranken, die dort massenweise liegen, und bleibt vor dem stehen, der so viele Jahre, sein ganzes Leben lang krank gewesen war. Und spricht mit ihm und heilt ihn. Das, was ihn so wunderbar berührt. Hat Jesus wirklich Macht über Krankheit? Ja. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus kann. Aber Jesus selber hat bei seinem eigenen Kreuzesweg gesagt, ich will nur tun, was der Vater will. Er wollte nichts aus sich selber tun. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das beachten, auch hier im Neuen Testament, und beobachten. Es ist ja noch ein ganz wichtiger Punkt, auch im Zusammenhang mit der Krankheit zu erörtern, der wird bei Jesus auch erörtert. Da sagen die Leute, ist die Krankheit nicht eine Strafe für Sünde? Das ist ja oft eine Frage. Wissen Sie, woher die Frage eigentlich kommt? Die kommt von den Heiden. Auch die alten Griechen haben immer geglaubt, dass etwa, wenn es einem im Leben dreckig geht, dass einem dann die Götter das heimzahlen, und wenn man stolz und hochmütig war, dann kommt es hinten dran. Das ist ja bei uns im Sprichwort so, dass man dann getunkt wird, wenn man zu übermütig war. Und Jesus erkennt, nein, Krankheit hat nichts mit Strafe zu tun. Gar nichts mit Strafe. Krankheit trifft uns in dieser Welt. Und dann fragt man bloß, warum geht es eigentlich den anderen so gut? Im Psalm 73 heißt es, warum geht es den Gottlosen so gut? Oft haben glaubende Leute sogar mehr an Krankheitslasten zu tragen als gottlose Leute. Das kann man gar nicht verrechnen. Ich habe mir es zur Gewohnheit gemacht bei Krankenbesuchen. Ich habe ja viele Leute im Krankenhaus besucht, die mit Gott nichts im Hut hatten, weil sie einfach zur Gemeinde gehört haben. Und dann habe ich oft mit den Leuten versucht, und da gibt es dieses Thema, kann man ganz toll anfangen, dann, wenn man sie fragt, Haben Sie sich auch schon gefragt, warum Sie krank sind? Ja, doch. Sag, was haben Sie in den langen Nächten, wo Sie nicht schlafen konnten, gedacht? Haben Sie gedacht, dass das jetzt Gott an Ihnen heimzahlt, was Sie Böses getan haben? Nur einmal ist das die Frage. Die gottlosen Leute unter uns, die glauben immer, die Krankheit sei Strafe, weil sie zu den Eltern so böse waren oder weil sie im Krieg so böse Dinge gemacht haben und sonst so machen war. Und wir müssen sagen, nein, so kann man es nicht verrechnen. Sie müssen einmal im Gericht Gottes ihr Leben verantworten, das kommt noch. Aber ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass Jesus Ihnen die Sünde vergeben will. Und die Krankheit hat nicht mit der Schuld zu tun. Da müssen wir ganz klar mit Menschen reden. Es hat nichts damit zu tun. Sondern die Krankheit ist die große Krise dieses Lebens. Weil wir in einer gefallenen Welt leben, seinem Sündenfall. Gebiert eine Frau mit Schmerzen die Kinder und wir arbeiten im Schweiß unseres Angesichts. Das wissen Sie, wie man eine Dornen sich blutig reißt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und dazu gehören die Krankheitsmächte, die wüten. Das ist ganz wunderbar, dass Jesus Macht hat, dass Jesus Macht hat über die Krankheit. Aber Jesus hat nicht alle Kranken geheilt. Ich möchte einen Einschnitt kurz mal machen, dass wir uns auch nicht verlieren heute, sondern weitermachen und sagen, trag deinen Jammer zu Jesus. Das sagt mir die Geschichte, trag deinen Jammer zu Jesus. Der Kranke, um den es da geht, der konnte das gar nicht. Und das ist ja häufig so, dass die Kranken so von der Krankheit betroffen sind, dass sie sich so hinein ergeben haben, dass sie gar keine Hoffnung mehr haben auf Besserung. Es ist alles aus und sie lassen sich fallen und sie sind da drin und da ist die Schwermut da und alles zugedeckt. Dieser arme Mann, gichtbrüchig, muss ja was Furchtbares gewesen sein, Gicht schon mit den Schmerzen und dann jede Bewegung war furchtbar und er, der doch auch eine wahrscheinlich gar keine gute Versorgung und Betreuung hatte, da fehlte die Diakoniestation und ähnliche Helfer. Er kann ja gar nicht zu Jesus laufen. Und wunderbar, der hat Freunde, die ihn nicht allein lassen. Tut diesen wunderbaren Dienst. Es gehört zum Allergrößten eines Christenlebens, dass man an den Nöten der anderen Anteil nimmt. Auf eine sehr dezente und stille Weise, was kann ich für dich tun? Da sein, die Not mittragen, nicht viel reden, nicht viel Ratschläge geben, aber einfach mittragen. Und der waren ein paar Freunde, die erkannt haben, dieser Mann muss zu Jesus. Sie wussten gar nicht, was Jesus macht. Sie hatten gar keine Idee, sie sagten nur, wir wollen den zu Jesus bringen. Und das wünschen wir für alle Kranken, dass kranke Leute mit Jesus eine Begegnung haben. Egal, wie die ausgeht. Wenn man da drin liegt und bloß noch das Leiden sieht, und dann, wie soll das denn weitergehen? Und wie hört das einmal auf? Das ist so schrecklich, wenn wir heute in die Krankenzimmer hineintreten und merken, da gibt es keinen Trost und keine Hoffnung. Das ist ja so blöd, wenn wir dann sagen, ha, das wird schon besser werden. Und wenn der andere noch gar sagt, es ist ein ganz schlimmer Befund, ich bin unheilbar krebskrank, dann sagen wir, ha, jetzt hoffentlich wird es nicht so schlimm. Was ist das für ein herzloses Quatschen von uns gegenüber den Kranken, statt das eine zu tun, ich möchte dich in die Gegenwart von Jesus bringen. Ist das Ihr Ziel mit den Kranken in Ihrer Nachbarschaft? Und das war auch noch schwierig mit der Matratze und ein Gichtkranker noch mit der Matratze, das ist ja noch schlimmer, da tut ja jede Bewegung weh und dann kamen sie nicht durch die Massen, die das belagert haben. Das ist ja oft eine Not, dass die Leute, die wir zu Jesus bringen wollen, immer bloß die frommen Rücken derer sehen, die da um Jesus herum drin. Die stoßen sich an den Christen und wir wollen eigentlich durch und sagt, der soll nicht die Christen kennenlernen, sondern der soll Jesus kennenlernen. Und da hatten sie die tolle Idee, das Dach oben abzudecken und diesen schwerkranken Gichtbrüchen einfach runterzulassen an den Seilen und direkt Jesus vor die Füße. Keine Mühe haben sie gescheut, um das zu möglich zu machen. Haben ihn einfach mitgenommen, haben sich nicht gestört, diese Männer, dass der Kranke sagt, hör doch auf, ich will nichts mehr, mir hilft das auch nicht mehr. Aber ja, Moment, Jesus predigt vom Reich Gottes und dann liegt plötzlich dieser elende Mensch, das ist toll. Weil Jesus das Wort Gottes immer angesichts der großen Herausforderungen dieser Welt sagt. Angesichts der Todesmacht, angesichts der Krankheitsmacht. Und das ist der richtige Kontrast. Stell das Wort Gottes hinein in die großen Fragen dieser Welt. die Menschen haben. Und da liegt dieses Häufchen Elend vor Jesus, vor den Füßen. Jetzt möchte ich überschreiben, mein nächstes Mal, lass Jesus einfach machen. Lass Jesus einfach machen, was tut er. Jesus redet so toll vom Erbarmen des himmlischen Vaters und von der großen Güte. Und was tut Jesus? Er spricht zu diesem Gichtbrüchigen, sei getrost, dir sind deine Sünden vergeben. Ich habe vorhin unterbrochen und ihn gesagt, hat er ja gar nicht danach gefragt. Aber Jesus macht deutlich, die wichtigste Sache in unserem Leben, viel wichtiger als die Frage, ob wir gesund sind oder krank, quietschvergnügt oder sterbend. Die viel wichtigere Frage ist, wie mein Verhältnis zum lebendigen Gott ist. Und Jesus verdeutlicht noch einmal, dass das Leben nicht bloß in dem abläuft, was wir immer haben. Geld und Verdienen und Auskommen und Leben und alles, was so dazugehört. Sondern die wichtigste Sache ist, ob ich als ein Mensch, der unter dem Gericht Gottes steht, in einer untergehenden Welt, in einer verlorenen Welt, ob ich heimkomme zum Vater, ob die Türe des Himmels sich mir aufschließt, ob ich eine ewige Hoffnung habe. Ist mir so wichtig an diesem Wort, das ja das bekannteste Wort hier des Neuen Testaments ist, das ich vorhin schon zitiert habe, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Da steht ja drin, seinen eingeborenen Sohn gab er, dass alle, die an den Glauben nicht verloren werden. Man ist verloren ohne Jesus. Auch wenn man steinreich ist, auch wenn man den tollsten Beruf hat, auch wenn man Ehre hat, auch wenn man eine wunderbare Familie hat, wenn man Jesus nicht hat, der einem allein die Tür zum Himmel aufschließen kann, ist man ewig verloren. Nicht erst in der Todesstunde, man ist heute schon verloren, weil man abgeschnitten ist von der Welt Gottes. Und das macht Jesus über diesen Gichtkranken deutlich. Nicht, dass der die Vergebung der Sünden besonders nötig hatte, genauso wie die Gesunden. Jeder Mensch braucht das. Kein einziger Mensch kann zu Gott durchdringen, auch nicht durch seine moralische Anständigkeit und durch die guten Werke und durch seine Liebe, die er tut und durch seine Frömmigkeit und durch sein Singen und durch seine Anbetung, die er macht. Er kann nur durch die Gnade von Jesus gerettet werden. Durch das, was Jesus für uns bezahlt hat. Und das wird dann ganz offenkundig, der Jesus, der für uns an das Kreuz ging und durch sein Blut uns mit Gott versöhnt und die Schuld vergibt. Ja, da setzt dann auch gleich der Protest ein, dieser anderen, die sagen, wer kann den Sünden vergeben? Sagen Sie, gibt es denn das wirklich, dass Sünden vergeben werden können? Wir haben so einen herrlichen Dienst, meine Frau geht immer wieder mit in Heimsheim, dort in der Justizvollzugsanstalt, da sitzen viele Lebenslängliche drin, eine ganze Reihe Mörder. Und mit denen habe ich neulich diese Geschichte gelesen. Und da ist einer ins Wort gefallen, es gibt es doch nicht, dass man geschehene Missetaten einfach vergeben kann. Sagt, doch bei Gott gibt es das. Und das war ein so wunderbares Gespräch. Denken Sie, da hat einer einen umgebracht und Gott will es ausstreichen, sodass es nie mehr vorgeholt wird, auch nicht am jüngsten Tag. Ausgelöscht und vergeben, in des Meerestiefe versenkt. Darum der Protest war doch ganz richtig. Als die Nazi-Größen im Nürnberger Prozess wurden ja viele zum Tod verurteilt, da war ein amerikanischer Soldatenpfarrer. Und er hat erleben dürfen, dass eine ganze Reihe der großen Nazi-Größen, die furchtbar Blut und Dreck am Stecken hatten, sich bekehrten und mitgesungen haben, Abendmahl gefeiert haben. Wenn man das heute nochmal liest, sagt man, wie ist das möglich, Vergebung, dass selbst Nazis mit der ganz schrecklichen Vergangenheit Gnade Gottes kriegen? Vergebung. Aber das ist so schön, dass man da draußen in Heimsheim sagen kann, wir sind nicht besser als ihr. Wir leben von der gleichen Gnade. Und ohne die Jesusgnade sind wir vor Gott verlorene Leute. War ja immer ein bisschen schwierig zur Zeit Jesu bei diesen Schriftgelehrten und Pharisäern, dass sie sagen, ja, wir sind ja viel besser. Und Jesus macht deutlich, Jesus kann Sünden vergeben. Das ist das Allergrößte, was überhaupt in dieser Welt da ist. Und gerade auch im Dienst an den Kranken, da hat ja uns doch Apostel Jakobus empfohlen, wir sollten über den Kranken beten, etwas ganz Wichtiges. Also über den Kranken beten, das heißt, dass wir am Krankenbett beten. Damals war die Matratze am Boden gelegen, dann stand der andere eben dort oben. Der Platz, wo sie beten, ist gar nicht wichtig, aber dass wir über den Kranken beten. Und da heißt, dass er die Vergebung der Sünden erlangt. Nicht, weil es der Kranke mehr hätte als andere, sondern weil man in der Krankenzeit erst sich bewusst macht, dass man viel, viel versäumt hat im Leben. In diesen Zeiten, wo wir zur Besinnung kommen, wacht ganz viel auf, was uns belastet. Und das ist ganz wunderbar, wenn wir diese Gelegenheiten haben, Sünden abzulegen. Ich finde das so wunderbar, dass Sie auch in Ihrer Gemeinde Gelegenheit haben, vor Menschen und vor Gott Ihre Sünde abzulegen. Schlafen Sie abends nicht ein, ohne das abzulegen, was Sie belastet von dem Tag, und ohne frei zu werden. Und machen Sie einen dicken Strich heute unter Dinge Ihres Lebens, die Sie bis heute schwer belasten, damit Sie den Frieden mit Gott wirklich haben können. Das heißt dort beim Jakobus dann in Kapitel 5, es wird besser mit ihm, wird nicht gesagt, dass er unbedingt gesund wird. Das kann Gott tun. Ach, was hat uns Gott schon geschenkt? Was haben wir erlebt? Was haben wir mit Kindern erlebt? Was haben wir gleichzeitig auch erlebt mit Menschen, die den schweren Weg gegangen sind und die Krankheit getragen haben? Es war in unserem Gemeindedienst immer so, wir haben eigentlich sehr ungern auch die großen Wunder erzählt. Wissen Sie, wir haben tolle Wunder erlebt. Mein großer Bruder, der so schwer Krebs hat, und der große Onkologe in der Königstraße 1, der Dr. Fichtner, sagt, wenn ein Arzt diese Krankengeschichte liest, versteht er nicht. Ein Wunder passiert. Aber er bleibt sterblich. Es stirbt ja jeder von uns an einer Krankheit. Es wird keiner von Ihnen ohne Krankheit sterben. Und Sie werden alle nicht unendlich leben. Aber das Schlimme ist, wenn Sie von den Wundern reden, wirkt das für viele in der Gemeinde ganz arg schwer. Warum hat Gott mir das nicht getan? Darum müssen wir vorsichtig sein, auch mit den großen Gotteserlebnissen nicht zu prahlen und auf die Pauke zu hauen, weil der andere sich umso mehr von Gott verlassen fühlt. Und da habe ich eine wunderbare Erfahrung gemacht, dass gerade Menschen, die durch das Tränental gehen, dort die Brunnen haben, wo sie erleben, wie Gott sie auf eine ganz wunderbare Weise stärkt. Und die erleben Gottes Nähe so groß. In unserer Gemeindearbeit konnte ich einfach so sagen, unsere Schwerkranken, wo ich oft gezittert habe, was soll ich da tun, die haben mir die Herrlichkeit von Jesus so wunderbar bezeugen können. Man ging hin und sagte, wusste nicht, was man sagen soll. Und dann haben sie so groß gesprochen, wie sie von Christus gehalten sind, dass wir hören und sehen vergangen. Und es war dann uns immer wichtig, über den großen Glaubensliedern, die wir als in der Christenheit haben, und ich hoffe, dass Sie sie auch schätzen, die großen Glaubenslieder, die Generationen schon gesungen haben, die das aufgenommen haben. Und Paul Gerhardt, wo im Dreißigjährigen Krieg sein ganzes Erbe von den Schweden abgebrannt wurde, der Gutshof, den er von seinen Eltern ererbt hatte, und dann gibt er uns das Lied, warum sollte ich mich denn grämen, habe ich doch Christus noch. Wer will mir den nehmen? Wer will mir den Himmel rauben, den mir schon Gottes Sohn beigelegt im Glauben? Oder Bürgermeister von Guben dort an der Oder Neiße, der uns das Lied geschenkt hat, Jesus, meine Freude, unter deinem Schirmen bin ich vor den Stürmen aller Feinde frei. Lass den Satan wettern, lass die Welt erzittern, mir steht Jesus bei. Ob es jetzt gleich kracht und blitzt, ob gleich Sünd und Hölle schrecken, Jesus will mich decken. Das gibt's ja gar nicht. Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein, dass das Menschen erleben. Und wir haben dann immer wieder in Büchern das so beschrieben, wir haben das bloß gesammelt. Da war droben in Chemnat ein Mann, Friedrich Hensel, sagt immer, das hat ihn als jungen Menschen am meisten geprägt. Das war der Storz, Adolf Storz von Chemnat, der ist mit 28 Jahren mit dem Motorrad verunglückt. Da hat er damals in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts war so ein Motorrädchen gekauft, da ist die Leitstange gebrochen und an der Garbe von Bliningen, was so ein Wirtshaus, wo der Straßenbahnübergang heute ist, ist an den Graben gefahren, war querschnittsgelähmt, war ein Sportler, der von Gott nichts wollte. Als der Pfarrer ihn besucht hat, hat er ihm Rasierpinsel ins Gesicht geschmissen. Ich brauche keinen Pfarrer. Und das ist fromme Geschwätz. Und da war ein Evangelist Heidigsmann. Und der hat es fertiggebracht, den Adolf Störz zum Glauben zu führen. Und von diesen, der hat nochmal 28 Jahre gelebt. Und was die Leute dort oben in Chemnitz erzählen, oder Friedrich Hensler sagt, was das ist. Ein kranker Mensch, der hat mehr zu Jesus geführt als viele Gesunde. Und der hat mal gesagt, wenn ich gesund werden könnte, ich wollte es gar nicht haben, dann würde mein altes, liederliches Leben wieder anfangen ohne Gott. Sondern Gott hat mich dort hingelegt auf dieses Krankheit. Da stehe ich davor und sage, was ist das? Dass Gott verschiedene Weise hat, mit uns zu reden und zu uns zu sprechen und uns das erleben zu lassen, der Trost, den unzählige Leute vor uns erlebt haben. Ein Apostel Paulus mit diesem Pfahl im Fleisch. Und er hat gebetet. Und er ist nicht gesund geworden. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und dann geht das weiter mit all diesen, Frauen. Die Frau, die uns am meisten Lieder gedichtet hat. Fanny Crosby. 9000 Lieder. Schönsten Lieder. Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt. Sicher in Jesu Armen. Hat sie gedichtet, nachdem ihr einziges Kind gestorben war. Sicher in Jesu Armen. Und sie hat gesagt, wenn man mich fragen würde, ob in meinem Leben nicht heute alles anders laufen müssen, sie ist ja als kleines Kind durch einen Fehler eines Quacksalbers, hat sie ihr Augenlicht verloren. Ob sie nicht gewünscht hätte, ein Leben zu führen, wo sie das Augenlicht hätte, sie sagt, nein. Wenn ich wählen durfte, ich hätte das gar nie gewählt. Das Erste, was ich sehen will, ist Jesus in der Herrlichkeit. Und das ist das Allergrößte. Und dann stehen wir davor als Gesunde, die mit unseren Augen allen Schmutz dieser Welt ansehen und werden auf einmal bewegen, sagen, halt mal, haben wir auch nur die Dinge dieser Welt, die uns am meisten bewegen? Jesus hat diesen Gichtbrüchigen gesund gemacht und Gott kann das tun. Aber wir wissen, dass unser Herr uns seine Zusagen gegeben hat, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und es wird eine Glaubenserfahrung sein, die wir machen, auch wenn uns der Herr schwere Wege führt, dass er sie zum Segen setzen will und ihnen ganz besonders nahe kommt. Er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Für mich ist der Oberstudienrat Dr. Paul Müller so wichtig gewesen. Wir haben aus dem Dr. Paul Müller Chemiebuch unseren Chemieunterricht gehabt. Viele Württemberger haben dieses Chemiebuch von Paul Müller gehabt. Mit 28 Jahren ist dieser wunderbare Mann von Multiple Sklerose geplagt gewesen. Und da hat er sich, wurde er gestützt und getragen. Und wie viele haben durch seine Evangelisationen zu Jesus gefunden? Über 80 Jahre alt wurde er. In der Liederhalle haben wir nochmal hochgehoben bei einer Hofacker-Konferenz. Und dann hat er den Leuten nochmal gesagt, es gibt eine Nachtseite dieser Welt. Zu dieser Nachtseite der Schöpfung gehört nicht bloß die Sünde, auch die Viren, die Krankheiten, die Erdbeben, die Katastrophen. Aber Jesus wirkt auch dort in der Finsternis dieser Welt. Und man kann umso näher ans Herz von Jesus dringen. Und er saß da oben in seinem Rollstuhl, musste wieder mit dem Rollstuhl hinuntergehoben werden. Was ist das für ein Zeugnis für uns und für einen Grund, dass wir wach werden und dass wir sagen, das ist so wichtig, dass wir wirklich an Jesus bleiben und Jesus über alles lieb haben und sagen, Herr, wir dürfen es vor dir ausschütten, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und verherrliche du dich an mir, egal, durch Sterben oder durch Leben. Durch Gesundheit oder durch Krankheit, gebrauche mich. Aber mein Leben soll ein Lobpreis sein für dich, wie du mich auch führst. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass du der Herr bist, ein lebendiger Herr. Und dass du Macht hast, alle Macht im Himmel, auf Erden. Und wir wollen auch darüber Buße tun, dass wir so oft von den Krankenbetten fliehen, dass wir so viele allein lassen in ihrer ganzen Not, in ihren Anfechtungen. Auch auf dem letzten Weg im Sterben, Herr, gebrauche uns dazu, auch wenn wir bei den Kranken sitzen, dass wir sie zu dir führen. und dass du mit ihnen reden kannst und dass du mit ihnen deine wunderbare Heilandsgeschichte machen kannst. Wir wollen dir auch danken für das große Wunder, dass du heute jedem von uns Vergebung aller Schuld geben willst. Du willst die Himmelstür aufschließen, uns heimholen ans Vaterherz Gottes. Ach, Herr, gib doch, dass wir das nicht versäumen und nicht wegschieben, sondern dass wir Klärung schaffen in unserem Leben. Jetzt, heute. Und dass wir die ganze Freude haben, dass du in unser Leben einkehren willst und dass wir immer mehr dir Raum geben dürfen. Und dass es nicht um Gesundheit und um Geld geht, sondern dass du immer größer wirst in unserem Leben. Du immer mächtiger, bis du uns heimholst zu dir in die Herrlichkeit. Amen.